Klima in Bewegung, Klima in Bayern, das wöchentliche Klimamagazin von Klimabewegten für besseres Klima. Jeden Mittwoch kurz nach 18 Uhr im aktuellen LoRa-Magazin, hier bei LoRa München. Klima in Bewegung.
Wir sind schon wieder in Teil 36. Ich bin der Fabian und darf heute allein moderieren, aber zum Glück ist meine Stimme nicht die einzige, die ihr heute hören dürft. Denn mit mir im Studio waren auch noch zwei Klimaaktivistinnen, die sich freuen, dass ihr zuhört.
Ja, hi, ich bin Ronja und bei Fridays for Future seit circa einem Jahr aktiv und freue mich schon sehr auf den globalen Klimastreik am Freitag.
Ja, hi, ich bin die Clara. Ich bin auch bei Fridays for Future. Genau, Ronja und ich sind Pressesprechende für diesen globalen Klimastreik am Freitag und wir werden euch heute ein bisschen erzählen, was da abgehen wird.
Außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem waldbrandgeplagten Bundesland Brandenburg. Malte von einer Gruppe, die sich Unfreiwillige Feuerwehr nennt, berichtet uns, wie und wieso sie das drittgrößte Braunkohlekraftwerk Deutschlands blockiert haben. Dazu gibt es wieder unsere Veranstaltungstipps und den Extremwetterblock. Und kurz müssen wir auch noch über die Herbstrebellion von Extinction Rebellion sprechen. Also hopp hopp und rein in Teil 36 von Klima in Bewegung. Jetzt scheint der Sommer vorbei zu sein. Heute Morgen habe ich schon wieder die kleinen Atemdunstwölkchen gesehen und es regnet auch wieder mehr. Doch während bei uns der krasse Sommer vorbei ist, sind die Nachwirkungen jetzt mancherorts deutlich zu spüren. Das Mittelmeer ist immer noch sehr warm. Die Oberflächentemperatur, also die im Bereich bis zu einem Meter Tiefe gemessen wird, liegt aktuell bei 25 bis 29 Grad, an manchen Stellen sogar 30 Grad Celsius. Das sind verbreitet über 3 bis 5 Grad über dem klimatologischen Mittelwert für diese Jahreszeit. Das klingt erstmal nach überraschend guten Badebedingungen, hat aber schwerwiegende Folgen. Das Meer hat mehr Energie gespeichert, die für die Bildung von Schauern und Gewittern zur Verfügung steht. Und im Zuge der Klimakrise werden sich auch die Wassertemperaturen im Mittelmeer in Zukunft erhöhen, was das Potenzial für schwere Unwetter, insbesondere durch Starkregen, weiter erhöhen wird. Einen kleinen, aber grausamen Ausblick auf diese Zukunft konnten wir letzten Freitag in Italien an der Adria erleben. Dort sind in der Region Marken bei schweren Unwettern mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. An manchen Stellen kamen in kurzer Zeit bis zu 420 Liter auf den Quadratmeter herunter. Und zum Vergleich, bei der verheerenden Flut im Ahrtal letztes Jahr waren es knapp 200 Liter. Aber das erhitzte Mittelmeer führt nicht nur zu krassen Regenfällen. Aktuell gibt es viele Bilder und Videos von Wasserhosen. Ebenfalls letzten Freitag wurden beispielsweise 4 Stück dieser über der Wasseroberfläche entstehenden Tornados vor der Mittelmeerinsel Mallorca gesichtet. Am Samstag zogen 3 Tornados gleichzeitig ihre Runden auf der Ostsee bei Kral-Müritz und Dierhagen in Mecklenburg-Vorpommern, wo es auch zu starken Regenfällen kam. Die Waldbrandzeit wird scheinbar durch die Tornadozeit abgelöst. Ein stürmischer und regenreicher Herbst folgt auf den heißen und trockenen Sommer. Eine Herbstrebellion hat Berlin hingegen erlebt. Vom letzten Samstag bis zum gestrigen Dienstag hat die Klimagerechtigkeitsbewegung Extinction Rebellion im Berliner Regierungsviertel 4 Tage lang mit Blockaden gegen die sich anbahnende Gaskrise rebelliert. Und zwar so, wie wir es von XR kennen. Kreativ und störend demonstrierten sie für einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien. Es gibt zahlreiche Bilder und Videos von den Aktionen, aber leider haben wir heute wenig Zeit, denn wir bereiten uns auf diesen Freitag vor. Zu Beginn haben wir schon von Ronja und Clara von Fridays for Future gehört, die uns alle dazu einladen, am Freitag um 12 Uhr mit ihnen vor dem Königsplatz auf der Brienner Straße einen großen Klimastreik auf die Straße zu bringen. Aber was ist eigentlich das Ziel dieses Klimastreiks, wollte ich von den beiden wissen.
Naja, also wir sehen ja gerade, dass sich nur so die Krisen überschlagen und man gar nicht mehr weiß, wohin. Und die Klimakrise aber trotzdem nicht wartet, beziehungsweise ganz viel auch zusammenhängt mit der Klimakrise beziehungsweise mit der katastrophalen Klimapolitik. Und deswegen gehen wir am Freitag auf die Straße, um jetzt konkret für ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zu demonstrieren, mit dem ein erneuerbarer Energienausbau gestartet werden sollte und ein sozialgerechter ÖPNV und vor allem auch Ausgleichs- und Reparationszahlungen an den globalen Süden fließen sollen, wo jetzt schon die Klimakatastrophe wütet, wie gerade zum Beispiel in Pakistan.
Genau, da kann ich gleich anschließen. Die globale Perspektive ist natürlich für einen globalen Klimastreik immer sehr wichtig. Wir streiken wieder unter dem Motto Hashtag People Not Profit. Und da geht es uns wirklich darum, dass wir unser System, in dem wir leben, radikal verändern müssen, damit wir Klimagerechtigkeit erreichen können. Ja, das hat der IPCC gezeigt. Das hat aber auch ein neuer Bericht vom Club of Rome gezeigt. Wir können nur die Klimaneutralität und die Klimakrise bekämpfen, wenn wir auch Armut und soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. Und da fordern wir von den Ländern des globalen Nordens endlich eben diese Maßnahmen Klimafinanzierung und einen globalen Schuldenschnitt, aber auch, dass sie anerkennen, dass die Interessen von Konzernen aus Ländern des globalen Nordens nicht mehr über Menschenleben in dem globalen Süden gestellt werden. Das heißt People, not profit.
Also eine klare Forderung. People not profit, aber jetzt auch noch ergänzt durch eine wirtschaftspolitische Forderung, 100 Milliarden. Das erinnert an das Sondervermögen für die Bundeswehr, ist ein Sondervermögen für das Klima. Sind da 100 Milliarden eigentlich ausreichend?
Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal nur ein Anfang, um einfach erstmal so eine Summe im Raum zu stellen und vor allem klar zu machen, wir haben jetzt 100 Milliarden für militärische Sicherheit ausgegeben. Wir brauchen aber vor allem gesellschaftliche Sicherheit. Wir brauchen langfristig gedachte Sicherheit und dafür brauchen wir jetzt erstmal 100 Milliarden für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Aber dabei kann das auf jeden Fall nicht bleiben und das ersetzt auch nicht bisherige Klimamaßnahmen oder sowas, die schon im Haushalt stehen.
Genau. Nochmal um zu ergänzen, wir haben in Deutschland einen Investitionsstau von über 1 Billion Euro. Ja, das macht das Ganze, glaube ich, ganz deutlich. Wir brauchen unbedingt ganz viel Geld und vor allem für Klimaschutz und da muss investiert werden. Und da finde ich das Argument immer, dass die jungen Leute das dann später ja zurückzahlen müssen, dass wir keine Schulden aufnehmen, sehr schwach, weil erstens, Investitionen in Klimaschutz ist gute Finanzpolitik, weil wir jeden Euro, den wir jetzt in Klimaschutz investieren, der wird sich nachher um Vielfaches in Klimafolgenkosten widerspiegeln sozusagen, wenn wir nicht investieren. Und wir profitieren als junge Generation natürlich auch deutlich von den Maßnahmen, die jetzt investiert werden. Das heißt, es ist nur gerecht, wenn wir die nachher auch wieder zurückzahlen müssen.
Ja, und vor allem braucht es ja erstmal noch einen funktionierenden Planeten, lebenswerten Planeten, damit man später überhaupt wieder Schulden zurückzahlen. Also ist die Prioritätensetzung halt gerade in der Politik die falsche. Und wenn man sich allein vorstellt, dass dieses Jahr, das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber vermutlich mehr als 100 Milliarden wieder in Öl, Kohle und Gas fließen wird in einem Jahr, dann sind diese 100 Milliarden dann doch nicht mehr ganz so viel. Und vor allem zeigt es, dass sie deutlich sinnvoller eingesetzt werden könnten.
Das ist jetzt wieder ein globaler Klimastreik. Der wievielte ist es denn jetzt?
Der 11.
Der 11. globale Klimastreik. Ihr seid gestartet als Schulstreikende. Mittlerweile ist Fridays for Future aber viel mehr geworden. Ihr seid eine vernetzende Bewegung und eigentlich die Bewegung der Klimagerechtigkeitsbewegung geworden. Und habt dabei viele vernetzt. Wie zeigt sich das jetzt auf der Demo, die am Freitag geplant ist?
Ja, also wir haben uns gedacht, dass es cool wäre, eben diese Diversität und die Vielfältigkeit unserer Bewegung zu zeigen. Haben uns gedacht, wir machen ein thematisches Blockkonzept. Und deswegen haben wir verschiedene Blöcke auf unserer Demo. Wir haben zum Beispiel einen SchülerInnen-Jugendblock ganz am Anfang. Danach kommt der sogenannte Munich for Future Block. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten ja auch eine Munich for Future Demo im Juli. Und da sind praktisch die NGOs, die da mitgemacht haben. Dann kommt ein Block zu Klimagerechtigkeit und Migration. Da machen mit Bellevue di Monaco, Amnesty International oder auch Mikado. Dann kommt der Anti-Atom-Block, der sich jetzt thematisch wegen der möglichen Laufzeitverlängerung von ISA 2 gebildet hat. Da sind zum Beispiel Bund Naturschutz, aber auch das Umweltinstitut München oder Greenpeace drin. Dann kommt der Energiekonzerne enteignen Block, der wird vom antikapitalistischen Klimatreffen organisiert. Dann kommt ein Studierendenblock, da sind die Students for Future, die Organisatoren. Und dann kommt noch ein Rave-Block, da haben wir eine DJ angefragt und wir haben mit Freiräumen kooperiert. Und dann gibt es selbstverständlich noch ein offenes Ende, wo dann Fahrräder und alle, die sich nicht zu diesen Blöcken unbedingt zuordnen wollen, auch teilhaben können.
Wie hat sich denn euer Leben
in dieser Organisationszeit entwickelt. Also es ist ja ganz schön viel Verantwortung, die auf euch lastet als Pressesprecherinnen. Wie geht ihr damit um und wie viel bringt euch das, gemeinsam zu arbeiten mit anderen Leuten?
Naja, also ich habe das große Glück, gerade Semesterferien zu haben und dementsprechend den ganzen Unikram, den ich sonst noch im Kopf habe, einmal weglassen zu können. Und es ist natürlich super cool, das zusammen zu entwickeln, sowohl, dass Clara und ich uns absprechen konnten oder auch mit ganz vielen aus der UG, die sich dann auch dran beteiligt haben, Konzepte zu erarbeiten, sich zu überlegen, was für Inhalte wollen wir, wie erzählen wir das, wie bringen wir das rüber. Und gleichzeitig gibt es bei uns ja auch immer noch eine Bundesebene, von der dann auch nochmal Input kommt. Und so ist das ein gemeinsames Zusammendenken und Entwickeln. Und das hilft natürlich sehr in der Vorbereitung auf den Klimastreik.
Ja, ich hab da nicht so viel zu ergänzen. Ich finde es auch immer sehr schön. Das macht einfach Spaß, so gemeinsam an was zu arbeiten. Es ist jetzt natürlich diese Woche nochmal ziemlich stressig. Wir sind praktisch 24/7 am Organisieren und es müssen auch vor allem so letzte logistische Sachen geklärt werden. Immer auf den letzten Drücker natürlich. Aber wir freuen uns auch, dass wir mal wieder so eine große Aktion zusammen organisieren können und ich glaube, das wird cool. Ich glaube, es kommen viele Menschen. Wir können ein gutes Zeichen setzen. Und das ist vor allem auch super wichtig, jetzt auch vor dem möglichen Winter mit den drohenden sozialen Ungerechtigkeiten.
So, von Ronja und Clara von Fridays for Future haben wir schon einen Veranstaltungstipp für diese Woche bekommen. Die Parents for Future haben aber auch noch einige Tipps für uns, die Manfred eingesprochen hat. Und dabei startet er natürlich noch einmal mit den Rahmendaten des Klimastreiks, damit der auch in Erinnerung bleibt.
Fridays for Future lädt am kommenden Freitag, dem 23. September, zum globalen Klimastreik ein. In München startet die Auftaktveranstaltung um 12 Uhr westlich vom Königsplatz in der Brienne-Straße. Alle Details zum Klimastreik am 23. September findet ihr auf fff-muck.de. Selbst geerntet schmeckt gleich viel besser. Das städtische Gut in Riem lädt ein, selbst Kartoffeln zu ernten. Besonders für Kinder ein großer Spaß. In Bioqualität gibt es verschiedenste Sorten, wie zum Beispiel Nicola oder Herbstgold. Die nächsten Termine sind am Freitag, 23. September zwischen 14 und 18 Uhr und am Samstag, 24. September zwischen 9 und 14 Uhr. Der Acker liegt in Dachfing, östlich vom Steinlager an der Max-Nadler-Straße. Weitere Informationen auf münchen.de, dort dann den Suchbegriff Kartoffeln eingeben. Wir finden uns oft in Situationen wieder, in denen Klimakrise zum Thema wird oder wir es zum Thema machen wollen. Was können wir tun, dass daraus ein gutes, konstruktives Gespräch wird, das andere ermutigt? In der zweistündigen, kostenlosen Veranstaltung mit dem Namen Klimatalk geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. Wir tauschen uns aus und reflektieren unsere Erfahrungen. Kurze Übungssequenzen im geschützten Rahmen lockern das Ganze auf und festigen neue Erkenntnisse. Der nächste Klimatalk findet am kommenden Samstag, 24. September um 19 Uhr statt. Anmeldung über münchen@parentsforfuture.de. Ebenfalls am Samstag, 24. September, werden zwei Biotoppflegeaktionen vom Landesbund für Vogelschutz angeboten. Denn auch Naturschutzgebiete brauchen Pflege. Diesmal geht es in die Gebiete bei Planegg bzw. Martinsried. Für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren gibt es eine eigene Aktion, die von der NAJU mitveranstaltet wird, der Kinder- und Jugendorganisation des Naturschutzbunds Deutschland. Erwachsene und ältere Jugendliche können bei der Herbstmahd mithelfen. Details unter lbv-münchen.de, dann weiter zu Veranstaltungen und Exkursionen.
Danke, Manfred, für diese Veranstaltungshinweise und damit rein ins nächste Thema.
Wir berichten ganz viel über Bayern, aber auch in Bayern blicken wir in den Rest von Deutschland und bekommen immer wieder was mit von Aktionen. Gerade Braunkohlekraftwerke sind da immer ein Thema. Und jetzt haben wir von der unfreiwilligen Feuerwehr gehört, die gefordert hat, Jentsch Walde auszuschalten. Jentsch Walde, das ist ein Braunkohlekraftwerk, das drittgrößte Braunkohlekraftwerk Deutschlands, mit den zumindest 6 höchsten CO2-Emissionen aller EU-Kraftwerke, nämlich 15,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Dort gab es eine Aktion und dazu spreche ich jetzt mit
Malte, hallo.
Hallo Malte. Erzähl doch mal, was habt ihr gemacht? Was ist die Unfreiwillige Feuerwehr denn?
Die Unfreiwillige Feuerwehr, wir sind eine Klimaaktionsgruppe, die am Montag das Kraftwerk Jentsch Walde und den Tagebau Jentsch Walde blockiert haben. Wir haben dazu an 3 verschiedenen Stellen Blockaden mit Hilfe von Anketten und Betonfässern gemacht, in denen Menschen sich auch festgekettet haben und so den Betrieb des Kraftwerks gestört, sodass das Kraftwerk für mehrere Stunden 2 der 4 Blöcke abschalten musste. Und haben dadurch ganz konkret zum einen CO2 an diesem Tag gespart, so viel wie knapp 500 Haushalte in einem Jahr verbrauchen und gleichzeitig auch für eine grundsätzliche Abschaltung des Kraftwerks protestiert.
Dass dieses Kraftwerk nicht abgeschaltet wird, sondern raufgefahren wird, ist ja sehr verwunderlich. Dort sollen in wenigen Tagen 2 weitere Blöcke ans Netz gehen, die dann allerdings nicht die Schadstoffauflagen, die bisher galten, erfüllen sollen. War das mitunter ein Auslöser für die Aktion?
Tatsächlich nicht. Also das ist natürlich ein weiterer Grund, dagegen zu protestieren. Aber uns stört der generelle Betrieb des Jentschwalder Kraftwerks und Tagebaus, weil es auch schon in den jetzigen Rahmenbedingungen die 3-fache Menge des Grundwassers zum Beispiel in dem Vorort auch ein Gericht bestätigt hat. Also gar nicht die Genehmigungen dafür vorliegen, den Tagebau so zu betreiben, wie er betrieben wird. Aber jetzt durch das Anfahren der weiteren Blöcke würde diese Problematik nochmal weiter verschärft werden, weil dann 13 Millionen Kubikmeter pro Jahr an weiterem Wasser benötigt werden aus dem Trinkwassereinzuggebiet, das zum Beispiel Berlin mit Trinkwasser versorgt und dadurch die Versorgungslage in der Spree mit Trinkwasser eben gefährdet auch.
Also die Trockenheit war vielleicht dann eher noch so ein Anlass.
Genau, auch unser Name nimmt auch Bezug, Unfreiwillige Feuerwehr. Das bezieht sich eben auch auf die ganzen Waldbrände, die wir diesen Sommer erlebt haben, die ja ganz stark mit der Dürre zusammenhängen, die jetzt seit, ich weiß nicht, ein paar Jahren auch hier in Deutschland merkbar werden. Und uns ist der Bezug wichtig, dass es eben hier lokal jetzt merkbar ist, aber eben global schon ganz lange Realität ist. Und der Betrieb des Braunkohlekraftwerks eben auch auf Kosten des globalen Südens geht, wo jetzt vor kurzem auch beispielsweise die Flugkatastrophe in Pakistan Menschen in Flucht getrieben werden. Die Lebensgrundlagen werden eben hier lokal in Brandenburg zerstört, aber auch global.
Trotzdem werdet ihr jetzt nicht so gefeiert wie die Feuerwehr, die in Brandenburg ja einiges zu löschen hat in letzter Zeit, sondern als Verbrecher tituliert. Euer Innenminister fordert empfindliche Strafen und hat gemeint, wer für seine Weltanschauung absichtlich andere in Gefahr bringt, ist kein Aktivist, sondern ein Verbrecher. Darauf muss der Rechtsstaat mit empfindlichen Strafen reagieren. Was sagt ihr dazu?
Zum einen ist dieses Framing, dass wir andere Menschen in Gefahr gebracht haben, falsch. Die Aktion war gut vorbereitet, keine Menschen gefährdet worden. Es ist ein legitimer politischer Protest. Eben, wir merken seit Jahren, dass Menschen auf die Straße gehen, Millionen Menschen gehen weltweit auf die Straße für eine Klimapolitik, die das 1,5-Grad-Ziel verfolgt. Und jetzt hören wir von der CDU, dass das Ziel nicht mehr haltbar ist, obwohl sie die letzten 16 Jahre an der Macht war. Und auch die jetzige Bundesregierung tut viel zu wenig, um dieses Ziel einzuhalten. Und wir sehen unsere Möglichkeiten des politischen Protests sind beschränkt und die Drastik des Mittels entspricht der Drastik der Krise, der wir überstehen.
Also ich hatte dieses Statement gelesen und habe mir gedacht, das könnte man auch umdrehen. Wer für seine Weltanschauung absichtlich andere in Gefahr bringt, ist kein Aktivist, sondern ein Verbrecher. Das, jetzt habt ihr es geschafft, dass 2 bis 3 Blöcke dieses riesengroßen Braunkohlekraftwerks vom Netz gingen. Wie ist es dann weitergegangen?
Die Polizei hat den Tag über die Blockaden aufgelöst mit ganz viel technischem Gerät und auch Unterstützung der Werksfeuerwehr Jentsch Walde, was eine gewisse eigene Komik auch hat, die natürlich nicht dafür sind, die Klimakrise zu bekämpfen. Genau, jetzt sind Menschen von uns, 18 an der Zahl im Moment, noch im Polizeigewahrsam und wir rechnen damit, dass sie heute im Laufe des Tages einem Haftrichter oder einer Haftrichterin vorgeführt werden. Das Vorgehen der Polizei in der Hinsicht ist ziemlich skandalös und schockiert uns ein bisschen, weil da rechtsstaatliche Prinzipien nicht eingehalten werden und so ein fairer Prozess ein bisschen verhindert wird. So wurden zum Beispiel den Menschen größtenteils Anrufe bei einer Vertrauensperson verweigert, die aber vorgeschrieben sind als ein Recht der Gefangenen. Und auch jetzt bei der Wahl der Verteidigung wurden die MenschenanwältInnen vorgeschlagen oder vorgeschrieben, besser gesagt, obwohl sie eigentlich ein Recht darauf haben, eigene Anwälte hinzuzuziehen, das sie auch wahrnehmen wollten. Insofern ist ein fairer Prozess gerade nicht möglich und wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob die Verfahren jetzt trotzdem durchgeführt werden.
Soweit Malte von der Gruppe Unfreiwillige Feuerwehr. Was es mit den gerade erhobenen Vorwürfen gegen Polizei und Justiz auf sich hat, konnten wir von München aus in der kurzen Zeit nicht nachprüfen. Wir versuchen unser Bestes und setzen auch auf die Kolleginnen vor Ort, hier weiter aufzuklären. Und das war's auch schon wieder mit Teil 36 von Klima in Bewegung. Ihr hört uns nächste Woche wieder hier zur selben Zeit. Bis dahin gilt, bleibt in Bewegung. Die Sendereihe Klima in Bewegung wird unterstützt durch die Programmförderung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM, und ist Teil des diesjährigen Schwerpunkts Klima in Bayern.